Ja, wie Frauen damit umgehen, ist natürlich individuell. Mir hat mal eine Hebamme gesagt, als ich sie auch gefragt habe, wie ist das für die Frauen, hat sie gemeint, sag dir eins, eine Spätabtreibung vergisst eine Frau nie in ihrem ganzen Leben, wird das sie begleiten.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute ist ein ganz besonderer Mensch hier zu Gast. Sie ist Hebammenstudentin und wird nicht nur über das Leben, sondern auch das Sterben im Kreissaal im Klinikalltag erzählen. Ja, es geht um Schwangerschaftsabbrüche, vor allem um späte Schwangerschaftsabbrüche und den sogenannten Fetozid. Das heißt, wenn du ganz persönlich oder einen Menschen, der dir nahe ist, ein persönliches Erleben mit einer Diagnose in der Schwangerschaft hat oder einen späten Schwangerschaftsabbruch erlebt hat, dann kann dieses Gespräch in dir einiges aufwühlen. Entscheide jetzt ganz frei, ob du dabei bleibst oder abschaltest. In jedem Fall geht es hier um die Erlebnisse und die Gedanken einer Hebammenstudentin, wie sie Schwangerschaftsabbrüche im Studium und im Klinikalltag erlebt und was sie ganz persönlich dazu bewegt. Christiantia, danke für deinen Mut, das Unaussprechliche auszusprechen und richtig schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt heute hier bin und darüber sprechen darf, auch wenn es ja teils unschöne Dinge sind, Dinge, die mich belastet haben oder auch weiterhin verfolgen. Ja, aber im Kreißsaal gibt es auch die schönen Momente. Ich bin gespannt, was ich mit euch teilen kann.
Danke nochmal für deinen Mut. Und ich glaube, auch wenn du hier sitzt, gleichzeitig sitzt du hier für so viele weitere Menschen, die darüber nachdenken, das Studium zur Hebamme anzufangen oder schon mittendrin sind oder vorbei sind. Und es beginnt immer mit dem ersten Schritt, auch über das Schwierige zu sprechen. Und andere finden vielleicht den Mut, stimmt, so ist es mir auch ergangen. Du hast dir heute als Getränk eine Johannisbeerschorle ausgesucht, sogar auf Eis gelegt. Was verbindest du mit Johannisbeerschorle?
Ich weiß nicht, ich habe das immer auch in Restaurants bestellt, schon als Kind. Und irgendwie fand ich das immer sehr erfrischend. Und ja, also damals war es klar alkoholfrei. Jetzt trinke ich auch manchmal Alkohol, aber ja, so also im Sommer ist das ganz gut.
Sehr, sehr schön. Ich habe drüber nachgedacht, bevor ich dich das allererste Mal gesehen habe, habe ich von dir gelesen. Du hast mir tatsächlich einen Brief geschrieben, wo du ganz persönliche Dinge aus deinem Leben geteilt hast, aus deinem Studienleben, aus dem Klinikalltagleben. Und du bist Studentin zur Hebamme, kann man das so sagen, ja? Zur Hebamme? Ja, du bist auf dem Weg dahin, ne? Genau. Wo kommst du heute her?
Ich bin gerade in meinem außerklinischen Einsatz. Das heißt, ich begleite eine freiberufliche Hebamme, die macht auch Hausgeburten, Beleggeburten. Ja, heute Morgen war ich jetzt bei einem Gespräch, wo es um Geburtsvorbereitung ging. Ja, genau, jetzt bin ich heute hier und morgen geht es dann wieder weiter. Beziehungsweise kann es auch sein, dass ich heute Nacht zu einer Geburt gerufen werde. Ja, es bleibt alles spannend.
Wow, also wenn man den Wunsch hat, Hebamme zu werden, dann ist es ganz schön anspruchsvoll. Also zumindest stelle ich mir das Studium so vor. Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung. Bei mir damals war es die Ausbildung. Aber ich habe früher ganz, ganz oft gesagt, boah, man muss es wirklich wollen, damit man echt gut da durchkommt, weil man mit vielen Situationen konfrontiert sind, mit vielen Leistungsnachweisen und auch immer versuchen muss, hey, wie finde ich meinen Weg eigentlich, ne, um das, was ich medizinisch lerne, auch mit meinem Herzen umzusetzen, so Menschen zu begegnen in diesen besonderen Situationen, die man selbst für wert erachtet sozusagen. Was hat dich dazu bewogen? Was ist deine persönliche Geschichte, Hebamme zu werden?
Ja, initial war das auf jeden Fall die Geburt meiner jüngsten Schwester. Damals war ich 12 Jahre alt und da habe ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt. Also Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Und war einfach beeindruckt von der Hebamme, die dann nach Hause kam, sich um meine Mama gekümmert hat, um meine Schwester. Und ja, ich war fasziniert, dass sie meiner Mama trotzdem noch so viel Tipps geben konnte, helfen konnte, obwohl siebte Kind bekommen hat. Und da dachte ich, wow, krass, das möchte ich auch. Also mein Ziel ist es, Frauen zu helfen, Frauen zu unterstützen und auch die Mutterschaft in der Gesellschaft zu würdigen, zu feiern. Ja.
Danke, dass du das machst. Du hast noch ein bisschen was vor dir, schon etwas hinter dir, aber noch ein bisschen was vor dir im Studium. Ganz kurz, wie ist so ein Studium aufgebaut?
Also bei uns geht das 8 Semester lang. Es gibt dann verschiedene Blöcke, Praxis und Theorie. Wir sind größtenteils dann im Kreißsaal eingesetzt, aber auch auf anderen Stationen, auf der Kinderstation, dann auch in der Gynäkologie, Präpartal. Das heißt, wir betreuen Risikoschwangerschaften vorgeburtlich, aber dann auch im Wochenbett. Ja, dann haben wir auch noch 30 Tage Urlaub nebenbei.
Wenn noch Zeit übrig bleibt, dann könnt ihr in den Urlaub gehen. Ja, ich habe es gerade anfangs schon gesagt, man verbindet mit Hebamme Leben positiv. Also das ist ja auch immer das Ziel, ne? Dass das Leben gesund zur Welt kommt oder auch gesund bleibt, wenn man jetzt an Mutter und an Kind denkt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist es, die Frau zu unterstützen auf diesem besonderen Weg. Mhm. Und es geht auch nicht einfach nur darum, am Ende muss das Kind lebend zur Welt kommen, sondern auch die Würde der Mutter muss gewahrt werden und ja, mit der Frau muss gut umgegangen werden, weil sie auch sehr sensibel ist einfach in dieser Zeit und viel Rücksicht auch braucht. Mhm. Genau, und natürlich auch das Kind. Also wir sagen immer, Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber es sind besondere Umstände und das muss man immer so im Hinterkopf behalten, dass wir einfach schauen, geht es dem Kind gut, geht es der Mama gut, wie können wir helfen, Fragen beantworten, vorbereiten, ja.
Sehr wertvoll. Besondere Situationen, hast du es gerade gesagt, besondere Situationen oder besondere Umstände, ja, sozusagen. Genau, besondere Umstände. Und es geht ja auch nicht immer gut. Und ich denke jetzt gerade daran, dass es sein kann, dass in einer glücklichen Schwangerschaft plötzlich ein Verdachtsbefund ist in der vorgeburtlichen Diagnostik. PND wird es auch abgekürzt genannt, pränatalen Diagnostik. Und auch da ist die Hebamme gefragt. Und wenn wir jetzt gerade mal kurz im Studium sind, was du bald auch erfolgreich absolvieren wirst, da gibt es das Hebammengesetz. Und da steht in Paragraph 9 betreffend dem Studienziel Absatz 4 1g, ich zitiere das einmal, das Hebammenstudium soll darüber hinaus insbesondere dazu befähigen, Frauen und Familien bei Totgeburten und Fehlgeburten sowie bei Abbrüchen von Schwangerschaften nach der 12. Schwangerschaftswoche zu betreuen und zu begleiten. Wie erlebst du das?
Ja, genau. Also wir betreuen auch Frauen in der Praxis bei einem Schwangerschaftsabbruch, auch Fetozid. Nehmen das aber auch in der Theorie durch. Also weniger jetzt die Abläufe, mehr aber ja die Psyche der Frau, was macht das mit der Frau und sind das jetzt auch im letzten Semester ein bisschen ethisch angegangen? Kann man das hinterfragen? Ja, genau. Wie positionieren wir uns? Wie ist die Gesetzeslage und so weiter?
Ja, du beschreibst die rechtliche Lage, das ist ja quasi eine sachliche Ebene. Und ich habe etwas recherchiert und war auf der offiziellen Internetseite von Pro Familia Deutschland, was ja eine staatlich öffentliche anerkannte Beratungsstelle ist. Und dort steht die Frage, gerade für Menschen, die in der Schwangerschaft einen auffälligen Befund erhalten haben, wie wird da ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt? Und ich zitiere jetzt einmal. Das Gesetz enthält keine zeitliche Begrenzung der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Es ist aber sehr wichtig zu wissen, dass ein Schwangerschaftsabbruch in manchen Kliniken schon nach der 14. Schwangerschaftswoche nicht mehr mittels Absaugmethode oder Ausschabung unter Narkose durchgeführt wird, sondern durch die Gabe von Wehenmitteln eine künstliche Fehlgeburt herbeigeführt wird. Und jetzt mal ganz konkret, wir sind gerade bei dem späten Schwangerschaftsabbruch, so wie er hier auch beschrieben wird. Wie erlebst du das im Klinikalltag? Wie kann man sich das vorstellen aus Sicht jetzt vom Klinikpersonal?
Es gibt bei uns eine Station für Risikoschwangere und da kommen dann aber auch die Frauen hin, die eine Diagnose haben mit ja, Trisomie 21 oder Herzfehler oder sonst was, die sich dann für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Und diese Diagnose bekommt man ja auch erst später, das heißt nach der 14. Woche. Mhm. Und ja, das heißt, man kommt morgens auf die Station und weiß gar nicht so genau, was einen erwartet. ob man sich jetzt um eine Frau kümmert, die ja um das Leben des Kindes ringt, die vielleicht einen vorzeitigen Blasensprung hatte in der 28. Woche und irgendwie von Tag zu Tag lebt. Hauptsache, das Kind bleibt noch ein bisschen länger im Bauch oder sonstige Risikoschwangere. Oder man betreut dann eben eine Frau, die für ein Fetuzid da ist, eine Spätabtreibung. Und das ist ja so ein bisschen auch natürlich emotional für einen, weil ja das ein bisschen paradox auch erscheint. Auf der einen und derselben Station möchte man einmal das Leben erhalten und im anderen Zimmer dann einer Frau irgendwie beistehen bei diesem Schritt des Fetuzids.
Ja, ich habe gerade so gefragt, wie erlebt man das als Klinikpersonal? Und gleichzeitig ist man ja Mensch. In diesem Fall jetzt du auch weiblich. Was geht so in einem ab, während man nach außen funktioniert und fachlich kompetent da sein möchte?
Ja, sehr schwierig, das so zu beantworten. Es gibt auf jeden Fall sehr viele gemischte Gefühle. Mhm. Ich versuche mich schon auch immer in die Frau hineinzuversetzen. Was hat sie dazu gebracht, diese Entscheidung zu fällen, so gefällt zu haben? So ein behindertes Kind ist natürlich nicht leicht. Also die Vorstellung, das großzuziehen, an das gebunden zu sein und so weiter. Ja, ich denke dann auch oft an die Familiensituationen. Wo kam dieses Kind jetzt gerade rein? Gibt es da Geschwister? Gibt es da einen Papa? Wie ist das Umfeld? Mhm. Aber dann auch gleichzeitig kommen natürlich bei mir Gefühle hoch. Ja, ich taste an diesem Bauch wie bei einer anderen Schwangeren und eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, ist das Kind wirklich krank? Für mich ist das einfach ein weiteres Kind und ich weiß, dass es in wenigen Stunden nicht mehr leben wird. Mhm. Und ja, da kommt auch Traurigkeit hoch. In gewisser Weise vielleicht auch Wut oder einfach Hilflosigkeit, weil ich selbst nicht weiß, wie geht's weiter? Wie ist auch der weitere Lebensweg für diese Familie ohne Kind? Wie ist das mit Kind? Mhm. Große Herausforderung auf jeden Fall.
Für das, was du nicht weißt, was für dich persönliche Fragen sind, die dann auch aufkommen, das geht ja einmal so ein bisschen in die Anamnese auch. Hey, was ist eigentlich passiert? Oder welcher Weg liegt auch schon hinter der Frau oder dem Pärchen, wie auch immer? Hast du da Anknüpfungspunkte? Also ist etwas dokumentiert? Kannst du jemand anders fragen aus dem Team? Gibt es da Austauschmöglichkeiten?
Ja, auf jeden Fall haben wir auch eine Anamnese geschrieben für diese Frau, beziehungsweise mit ihr. Mhm. Aber das sind ja auch einfach nur bloße Sätze, hohle Worte, sag ich mal, die Frauen richtig kennen, können wir nie. Ja, also es ist auch immer die Frage, inwieweit öffnen sich diese Frauen in diesen wenigen Stunden, wo sie da sind? Mhm. Wir begleiten sie ja nur einen kurzen Moment und nicht die ganze Geschichte davor. Mhm. Ja, und natürlich möchte man auch dann mit der Frau in Kontakt treten, sie kennenlernen. Aber das ist so ein besonderer Moment, so ein außergewöhnlicher Moment, dass ich das Gefühl habe, sie gar nicht richtig kennenlernen zu können.
Mhm. Gibt es einen Unterschied im Bedürfnis, die Frau kennenzulernen oder die Frau auch emotional gut zu begleiten? Also ein Unterschied zwischen dem, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, wenn es eine Diagnose gibt und ein später Schwangerschaftsabbruch eingeleitet wurde oder noch eingeleitet wird, zu dem, wenn eine Frau schwanger ist und sie das Kind bekommen möchte, ohne dass vorher ein Schwangerschaftsabbruch eingeleitet wird?
Ich habe schon auch auf jeden Fall das Bedürfnis, die anderen Frauen kennenzulernen, definitiv. Mhm. Und ich glaube, das ist im Klinik-Setting immer schwieriger als im häuslichen Setting. Jetzt zum Beispiel bei der freiberuflichen Hebamme begleiten wir die Familien Wochen im Voraus. Da kenne ich die Familien sehr gut, würde ich sagen, oder vergleichsweise sehr gut. Und in der Klinik ist das immer eine Herausforderung. Ich würde sagen, was aber dazu kommt bei einem Fetuzid, dass ich einfach mehr Fragen habe. Es ist kein natürlicher Prozess. Und ich weiß auch, dass das für die Familien kein natürlicher Prozess ist und eine sehr einschneidende Entscheidung ist. Ja, um das einfach besser verstehen zu können, ja, oder auch mich besser hineinversetzen zu können, habe ich einfach auch mehr Fragen.
Mhm. Wir haben jetzt schon öfters das Wort Fetuzid genannt und in meiner Vorbereitung habe ich auch das Wort eingegeben, logischerweise auf mein Textdokument, und das war dann immer so rot schaffiert, wo ich gemerkt habe, oh, Microsoft Word kennt dieses Wort gar nicht. Deswegen würde ich es einfach nochmal ganz kurz erklären, beziehungsweise die 24. Schwangerschaftswoche, das ist ja so ein zentraler Zeitpunkt im Zeitraum der Schwangerschaft. Kannst du es beschreiben, was da so ein Orientierungspunkt drin ist?
Ja, also mittlerweile ist es auf jeden Fall möglich, Kinder in der 24. Woche am Leben zu erhalten, wenn sie zu früh zur Welt kommen. Das heißt, man interveniert natürlich medizinisch, man gibt davor die Lungenreife zum Beispiel Und danach wird das Kind auch beatmet und so weiter. Man schaut, was das Kind braucht. Aber prinzipiell ist das möglich, dass das Kind weiterlebt. Und davor ist, ja, sind einfach verschiedene Dinge noch nicht so weit, dass das Kind langfristig leben kann. Also bei uns in der Klinik nehmen wir tatsächlich schon Kinder ab der 22. Woche an, also 22 plus, nehmen wir an. Aber da ist die Lebenswahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Und ja, manchmal leben die dann noch ein, zwei Stunden, aber versterben dann. Genau, und ab 24 sagt man, das ist natürlich ein hohes Risiko weiterhin, aber es ist möglich.
Möglich, dass das Kind auch außerhalb der Gebärmutter quasi, wenn es gut versorgt ist, weiterleben kann, sozusagen. Genau. Ja, und auch da würde ich jetzt gerne einfach nochmal auf die offizielle Seite von Pro Familia eingehen. Und zwar beschreibt Pro Familia eben den sogenannten Fetozid, das heißt einen Schwangerschaftsabbruch nach der 24. Schwangerschaftswoche, also nach dieser Schwelle, die du gerade beschrieben hast. Und da steht: Ein Sonderfall kann insbesondere dann vorliegen, wenn Frauen und Paare erst in einer sehr späten Schwangerschaftswoche von einer schwerwiegenden Erkrankung des Kindes erfahren. Dann ist ein Schwangerschaftsabbruch zwar rechtlich erlaubt, stellt aber alle Beteiligten vor eine schwierige Entscheidung. Ein Abbruch durch die Einleitung der Geburt kann in diesen Fällen dazu führen, dass das Kind überlebt und zusätzliche Schäden durch die Frühgeburtlichkeit erleidet. Daher ist es nach der 24. Schwangerschaftswoche häufig so, dass die Ärzte die Geburtsanleitung nur dann durchführen, wenn zuvor ein Fetozid, und das steht jetzt im Original so auf der Homepage, Tötung des Ungeborenen, durchgeführt wurde. Hierbei wird ein Medikament durch die Bauchdecke der Mutter in das Herz des Kindes gespritzt, das zum Herzstillstand führt. Da Ärzte und Ärztinnen nicht verpflichtet sind, derartige Eingriffe durchzuführen, sind in den meisten Zentren Abbrüche nach der 24. Schwangerschaftswoche, nach dem ersten Tag der letzten Regel gerechnet, nur unter strengen klinikinternen Richtlinien möglich. Und jetzt geht's noch weiter. In einer solchen Situation kann es sehr sinnvoll sein, dass sich Frauen und Paare durch entsprechende Beratungsangebote unterstützen lassen, da davon auszugehen ist, dass sie einer erheblichen psychischen Belastung ausgesetzt sind. Wenn du das so hörst, was ich jetzt gerade vorlese, was geht dir dabei durch den Kopf oder durchs Herz?
Mir sind viele Erinnerungen hochgekommen tatsächlich, weil wir, wie gesagt, auch Fetozide in unserer Klinik haben. Ganz konkret kommt mir eine Geschichte in den Sinn. Ja, ich kam ganz normal irgendwie in meinen Dienst, Zwischendienst, genau um 10 Uhr war ich da und ich wurde dann eingeteilt. Das ist immer so, dass wir Studentinnen dann einfach Frauen zugeteilt werden und ja, eigentlich zu Geburten oder Einleitungen, wie auch immer. Und an diesem Tag wurde mir gesagt, ja, Crescentia, geh mit in OP. Da ist ein Fetozid in der 32. Schwangerschaftswoche. Und ich habe erstmal so ein bisschen gestutzt und ich dachte, oh, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich habe dann gezögert und in mir kamen ganz viele Gedanken hoch und viele Fragen. Schaffe ich das emotional? Stehe ich dahinter? Kann ich das machen? Weil eigentlich seit Anfang meines Studiums habe ich mir gesagt, ich möchte das nicht unterstützen, ich kann das nicht. Ja, ich habe da einfach ein schlechtes Gewissen dabei. Und dann war ich aber in dieser Situation, ich wurde einfach eingeteilt und hatte in dem Moment gar keine Kraft, Nein zu sagen. Dann, ich habe es noch genau vor Augen, dann bin ich ins Lager gegangen, habe mich da erstmal gesammelt und gesagt, ja, was sind meine Gründe dafür, dagegen? Nur aus Angst da jetzt mitzugehen, weil ich meine Kollegen nicht enttäuschen möchte, ist nicht der richtige Weg. Und dann bin ich zu der Hebamme gegangen und habe gesagt, du, ich kann nicht mitgehen in OP, ich betreue gerne eine andere Frau. Und dann, ja, hat sie gefragt, weshalb, und habe ich einfach nur kurz gesagt, ja, ich kann das einfach nicht, ich stehe da nicht voll dahinter. Genau, und das war dann auch für den Fall in Ordnung. Und ja, aber trotzdem ist mir das einfach nachgegangen. In der 32. Woche ist das Kind einfach schon, ja, groß, lebensfähig, wenn es auf die Welt kommen würde. Und das war auch nochmal spezieller, weil das waren Zwillinge und das eine Kind war eben zu klein und da sollte dann die Nabelschnur abgeklemmt werden. Das ist nochmal eine andere Form eines Fetozids. Wie wir jetzt gerade gehört haben, gibt es ja diese Spritze in die Nabelschnur oder ins Herz. Aber es gibt ja dann eben auch noch das Cord-Clamping, dass man die Nabelschnur trennt oder eben beziehungsweise abklemmt. Genau, und ich konnte das einfach nicht und bin auch froh, dass ich mich so entschieden habe und nicht von Angst getrieben dann in OP gegangen bin. Ja, und auch dieser Punkt, die Psyche der Frau, die dann auch noch angesprochen wurde, gerade eben, sehe ich auf jeden Fall auch. Und nicht nur der Frau eigentlich, sondern der ganzen Familie. Als ich auf dieser präpartalen Station gearbeitet habe, also wo auch die meisten Abbrüche stattfinden, habe ich die Familien eben auch gesehen, bevor sie in OP gefahren sind, danach. Und das Ergreifendste war für mich tatsächlich, einen Vater zu sehen, der so gebrochen war, einfach nicht mehr konnte, so geheult hat. Ja, ich kann es nicht beschreiben. Es war für mich auch irgendwie schockierend. Ich habe einen Mann noch nie so am Boden zerstört gesehen wie da. Während die Frau doch mehr in dieser Entscheidung drin steckt und diesen Tunnelblick, ja, wir bringen das jetzt hinter uns, dann ist es gemacht. Auch nicht wirklich nahbar. Aber dieser Mann hat so viel Emotionen gezeigt und ich wusste selbst gar nicht, wie damit umgehen. Das war irgendwie, ja. Ja, ist mir noch lange oder eigentlich bis heute geht mir das nach. Ja.
Es bedeutet ja auch für eine Frau, natürlich auch für den Mann, jeder unterschiedlich in seinem Bezugspunkt ganz, ganz viel, diesen Weg zu gehen. Und sie haben schon einige Schritte hinter sich, bis sie dann bei euch oder wo auch immer in der Klinik sind. Und ich merke, wenn du das auch so beschreibst, so einerseits die Situation vorhin aus dem OP, dein eigenes Ringen. Ist das jetzt gerade mein Platz? Packe ich das oder packe ich das nicht? Und ich finde, das darf auch immer eine Frage bleiben und muss auch immer eine Frage bleiben, ob man jung im Beruf ist als Studentin oder ob man schon 30, 40 Jahre schon im Beruf steht, sozusagen. Das muss und darf immer bleiben. Ich finde es auch sehr stark, dass die Hebamme dich gelassen hat. Ist jemand anders dann stattdessen, wurde jemand gefragt oder hat das in dem Fall dann die Hebamme, also die Examinierte, übernommen? Kannst du dich daran erinnern?
So genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall hat es irgendwer getan, ja klar.
Also man steht dann schon ein, kann man das so sagen? Oder ist das schon als Klinikpersonal, wenn jemand sagt, boah, heute packe ich es nicht?
Ja, definitiv kann
also
man das sagen.
Also die Möglichkeit gibt es?
Ja, also da ist schon auf jeden Fall viel Verständnis da, weil das ist für alle klar, dass das nicht so einfach ist und ja, bei jeder Totgeburt auch, sei es jetzt, ob es natürlich so passiert ist, dass das Kind frühzeitig verstorben ist oder ja, durch ein Fetozid wird man schon normalerweise gefragt, packst du das heute oder eher nicht? Dann schaut man schon so ein bisschen im Team.
Und gleichzeitig merkt man halt deine ganzen Emotionen, ne? Das merkt man jetzt auch in deiner Stimme oder wenn du davon erzählst. Würdest du sagen, diese eine Situation, wo du jetzt auch das Pärchen so beschrieben hast oder generell die Möglichkeit eines Fetozids im Klinikalltag, sind das Einzelfälle? Kommt es mal vor? Oder ist es doch, je nachdem, wo man auch arbeitet, auch mit Alltag in den Begegnungen?
Also das kommt natürlich immer auf die Klinik drauf an. Bei uns sind wir tatsächlich auch bekannt dafür, dass wir so viele Spätabtreibungen durchführen. Ja, wie es vorhin auch in irgendeinem Zitat hieß, macht das nicht jede Klinik. Nach der 24. Woche, da braucht es auch ja, die Kompetenz, sage ich mal, das zu tun. Bei uns, ja, so durchschnittlich passiert das 4 bis 5 Mal die Woche. Das heißt wirklich recht häufig. Und ja, wie Frauen damit umgehen oder wie sie reagieren, ist natürlich individuell. Aber mir hat mal eine Hebamme gesagt auf dieser Station, als ich sie auch gefragt habe, ja, wie ist das für die Frauen, hat sie gemeint, ich sag dir eins, eine Spätabtreibung vergisst eine Frau nie in ihrem ganzen Leben, wird das sie begleiten. Und dieses Gefühl habe ich auch. Also auch wenn man da vielleicht erstmal ja froh war, diese Entscheidung getroffen zu haben, dass es vielleicht auch Erleichterung erstmal vielleicht gibt, ja, aber es bleibt präsent, das ganze Leben lang. Ich meine, eine Frau spürt spätestens in der 20. Woche, normalerweise ein Ticken früher, das Kind spürt das Strampeln im Bauch. Aber die Frau spürt das ja im ganzen Körper, dass sich da was verändert, dass sie Mama geworden ist. Und von heute auf morgen bewegt sich das Kind nicht mehr und dann ist dieses Kind tot und kommt dann tot auf die Welt. Ich glaube, es wäre wahnsinnig naiv zu glauben, das würde spurlos an einer Frau vorbeigehen.
Das erleben wir ja auch in der Villa Vie, wenn Menschen nach einem Erleben, zum Beispiel durch ein Fetozid, sich melden. Und deswegen finde ich das auch echt total wertvoll, dass die Hebamme dir das auch gesagt hat, weil das zeigt ja, dass die Menschen auch wahrgenommen werden, auch in dieser besonderen Situation, eben von euch, ich nenne dich jetzt mit dazu, von euch Hebammen. Wenn das Kind geboren ist, wie geht's dann weiter in eurer Begleitung, dem Kind und auch dem Pärchen gegenüber oder der Frau gegenüber?
Also wir bieten da unterschiedliche Dinge an. Wir fragen natürlich die Familien, ob sie das Kind sehen wollen, ob sie Fotos haben wollen. Ja, normalerweise ziehen wir das Kind dann an. Dann dürfen die Eltern sich auch von dem Kind verabschieden. Anfangs erschien mir das sehr paradox. Also dachte ich, ja, eigentlich wollten sie das Kind gar nicht und jetzt wollen sie noch mit dem Kind kuscheln und so weiter. Aber ich habe dann auch verstanden, ja, diese Eltern haben dieses Kind geliebt. Sie haben sich eigentlich für dieses Kind entschieden. Sonst hätten sie das ja auch davor schon abtreiben können. Und ja, sie waren einfach komplett überfordert mit dieser Diagnose, mit dieser Krankheit und trauern jetzt auch um dieses Kind. Und es ist ganz wichtig, auch diese Trauer dann zuzulassen und nicht zu vergraben. Ja, es passiert dann auch mal der ein oder anderen Hebamme oder auch mir, dass dann auch Tränen mitfließen und wir ja alle um dieses Kind trauern. Und ja, dann machen wir auch Fußabdrücke und ja, dann kommt natürlich auch dieser ganze bürokratische Teil ab der 24. Woche oder auch ab 500 Gramm hat das Kind ein Bestattungsrecht. Das heißt, es wird dann auch erstmal noch in die Pathologie geschickt und so weiter und dann wird das offiziell beerdigt und so weiter. Genau, das ist dann auch noch dran. Ja, und dann ja, betreuen wir halt auch die Frau dann ganz normal im Wochenbett, wie als ob sie normal das Kind geboren hätte. Ich meine, auch die Brüste wären so weit, mich zu geben. Das heißt, oder auch die Gebärmutter ist ja groß geworden. Auch da gibt es dann den Wochenfluss und so weiter. Da muss geschaut werden, dass sich die Gebärmutter normal zurückbildet und so weiter. Ja, das heißt, es gibt auch auf jeden Fall diese medizinische Komponente weiter. Aber weiterhin, aber auch eben die psychische vor allem, die Belastung.
Wie reflektierst du das? Wie gewinnst du immer wieder neue Kraft? Was tut dir gut im Verarbeiten?
Das war für mich auf jeden Fall ein Lernprozess, zu wissen, wie ich damit umgehen kann. Ich wurde zwar im Voraus auch in gewisser Weise vorgewarnt von Familie, Freunden, das würde ich erwarten. Wie gehst du damit um? Und ich dachte, ja, ich packe das schon irgendwie und ich bin da nicht dabei, dann wird mich das auch nicht belasten. Ja, ich bin nach wie vor nie bei einem Spätabbruch dabei gewesen, aber definitiv hat es mich belastet. Anfangs hatte ich ganz viel Redebedarf, habe mit Freunden darüber geredet, mit meiner Familie, aber sehr schnell habe ich gemerkt, dass das fast nichts bringt, dass es viel tiefer ist und ich auch nicht wirklich Verständnis bekommen habe. Also natürlich haben die gemerkt, mir geht's nicht gut, aber so richtig nachvollziehen konnten sie das nicht, weil sie es selbst nicht erlebt haben. Ja, und ganz dankbar war ich dann für eine Bekannte, von der ich das gar nicht wusste, aber sie hat mir dann auch erzählt, dass sie auch im Krankenhaus eine lange Zeit gearbeitet hat und dann auch bei Spätabtreibung dabei war. Und zum ersten Mal konnte ich da wirklich das teilen, was ich erlebt habe. Und ich wusste, die Person versteht mich. Und dann bin ich auch zu euch gekommen, zu Villa Vie, und habe da ja das geteilt, was mich beschäftigt, habe ich dir einen Brief geschrieben. Ich habe damals die Nummer von einem befreundeten Arzt bekommen. Genau, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Und jetzt würde ich sagen, muss ich gar nicht mehr so viel darüber reden. Es ist einfach, es ist in meinem Herzen, ich trage das mit, auch diesen Schmerz. Und wenn ich manchmal denke, ach, ich packe das jetzt heute nicht, ich kann diese Spannung nicht aushalten, in den Kreislauf zu gehen und was erwartet mich heute? Ist das heute eine schöne Geburt, eine Geburt, die traumatisch ist für eine Frau oder vielleicht auch ein Fetozid? Dann weiß ich nicht, habe ich mir angewöhnt, ein Lied zu hören. Und es ist französisch und das heißt, lieben heißt alles zu geben und das wird immer wiederholt und das ist für mich auch mein Motto. Ja, ich möchte die Frauen lieben, ich möchte sie begleiten und das heißt, alles zu geben. Ja.
Da kommen dir die Tränen und mir gerade auch. Liebe heißt alles zu geben und das ist, ja, da braucht es gar nichts dazu. Wenn du zurückblickst vor deinem Start des Studiums und den Erlebnissen, die du jetzt hast und im Heute, wie hat sich dein Blick verändert? Hat es sich verändert? Und wenn, was konkret?
Also ich würde sagen, im Grundsatz hat es sich nicht geändert. Für mich ist jedes Kind weiterhin ein Wunder und jedes Leben ist ein Geschenk. Ja, auf jeden Fall. Aber was jetzt noch dazu gekommen ist, ist auf jeden Fall das, was ich erlebt habe. Ja, diesen Schmerz, den ich einfach auch mittrage mit diesen Frauen, mit diesen Familien. Ja, und es gibt einfach keinen Platz mehr für Verurteilungen. Es ist anders geworden in dieser Hinsicht, ja.
Ich kenne dich ja jetzt schon einige Zeit und ich kann und darf wirklich sagen, dass man in dir überhaupt gar kein Urteil oder ein Verurteilen wahrnimmt. In deinen ganzen Fragen und auch in dem, wie du Leben wahrnimmst, Leben siehst und den Wert jedes Leben uneingeschränkt, wirklich uneingeschränkt würdigst. Wirklich würdigst. Was möchtest du Frauen und Familien ans Herz legen?
Also das ist auch sehr schwer in Worte zu fassen. Und ich glaube, dass es auch nicht einen Satz gibt, den man jeder Frau sagen kann. Sonst hätten wir viele Probleme gelöst. Das ist immer sehr individuell. Aber ja, im Grundsatz, das habe ich jetzt auch nochmal in den letzten Wochen so in meinem Externat erlebt. Also bei dieser freiberuflichen Hebamme, wo dann Frauen auch wirklich sehr viel erzählen und Sorgen teilen und so weiter, hatte ich einige Frauen mitbetreut, die entweder religiös waren, christlich, muslimisch, aber oder sonst auch irgendwie sehr naturverbunden, so das immer ein Urvertrauen irgendwie hatten und die dann auch immer gesagt haben, ja, wieso sollte ich Angst haben vor einer Geburt? Das, was kommt, das kommt und das kann ich irgendwie auch annehmen, sonst wäre es mir auch nicht zugeteilt worden. Also dieses Vertrauen, ich werde nicht überlastet, sondern ich habe diese Kraft von irgendwoher bekommen. Und ich glaube, das muss man auch so im Hinterkopf haben, dass wenn man so eine Diagnose bekommt, wenn man ein behindertes Kind erwartet, dass man eigentlich von irgendwoher diese Kraft bekommt, es auch anzunehmen und das ja, Kind auszutragen und dann gegebenenfalls zur Adoption freizugeben oder auch dann zu behalten. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt so direkt immer was ansprechen darf, ihr habt wirklich die Kraft, traut euch das zu. Und ganz ehrlich, es gibt keine perfekten Eltern und es gibt keine perfekten Kinder. Es gibt auch keine perfekten Umstände. Wir müssen von diesem Perfektionismus wegkommen. Und worauf es eben ankommt, ist zu lieben, das Kind zu lieben und sich auch lieben zu lassen von diesem Kind. Ja, das würde ich gerne mitgeben.
Was möchtest du dem Medizinpersonal ans Herz legen?
Ja, du hast das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass du dir auch wünschst, dass diese reflektierenden Fragen noch in 20, 30 Jahren da sind. Und das wünsche ich mir auch, dass man nicht in diese Routine verfällt, dass die Frauen nicht irgendwie einfach nur eine Diagnose sind oder eine Behandlung, die da im Raum steht, sondern Menschen sind. Und jeder Mensch ist individuell und hat seine eigene Geschichte. Und dass man sich jedes Mal neu auf sie einlässt und sie begleitet, ihnen Alternativen anbietet, sie unterstützt. Und auch, also ich versuche das auch beizubehalten, das ist wirklich nicht so leicht, aber egal, was man tut als Hebamme, ob es jetzt eine normale Geburt ist, ob es eine schwierige Begleitung ist, ein Fetozid, sonst was, dass man ja diesen Respekt und diese Gänsehaut auch irgendwie beibehält und ja, einfach dieses Staunen vor dem Leben, vor der Frau, was sie für Kraft hat, beibehält.
Und was möchtest du uns Menschen sagen, die wir dir gerade zuhören?
Ja, auf jeden Fall danke erstmal, dass ihr zugehört habt bis hierhin, dass ich meine Geschichte mit euch teilen konnte. Und ja, ich möchte auch euch vielleicht ans Herz legen, die Augen offen zu halten für Schwangere, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Nicht nur Schwangere, die jetzt eine schwere Diagnose bekommen, das sind sehr wenige, das sind in Deutschland keine 4.000 im Jahr, die sich dann für ein Fetozid entscheiden, sondern auch jede Schwangerschaft ist herausfordernd, bringt viele Fragen mit sich. Dass ihr da einfach zur Seite steht, Hilfe anbietet, dass die Schwangeren wissen, sie sind nicht alleine. Und ja, dass ihr auch das ausstrahlt, dass jedes Leben lebenswert ist.
Vielen Dank. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es ist ja doch auch ein Schweigen da hinter der Kliniktür und auch vor der Kliniktür. Also nicht jeder, der so nah dran ist wie du, weiß, dass das alles passiert, die innere Not, die Entscheidung und so. Wenn ein einziges Wort fehlt in dieser Leere, in diesem Schweigen, welches Wort wäre das, was unbedingt raus muss, ausgesprochen werden muss?
Hoffnung. Ja, Hoffnung für die Frauen, die sich für ihr Kind entschieden haben, dass das Leben auch mit einem behinderten Kind weitergehen kann. Hoffnung für die Frauen, die ihr Kind verloren haben, dass auch ihr Leben weitergehen kann.
Hoffnung auch für die Gesellschaft, dass sich irgendwann das System ändert, dass diese Kinder Platz finden.
Danke, Christiansja. Ich sehe deine Augen. Sie spiegeln dein Herz wieder. Gerade glänzen sie etwas, aber ich glaube, das ist genau das, dass der Verstand mit allem Fachwissen und wirklich kompetent zu sein, da zu sein und gleichzeitig so Mensch zu sein mit den Emotionen, die einfach da sind, und behalte das unbedingt bei, weil das macht uns zu Menschen. Wir können nicht immer nur funktionieren. Danke für alles Aussprechen. Danke auch nochmal für die Hoffnung. Und ich möchte dir sagen, wenn du aktuell schwanger bist, eine Diagnose erhalten hast und einfach nicht weiter weißt, dann melde dich bei den öffentlichen Beratungsstellen oder auch gerne ergänzend bei uns in der Villa Vie. Wenn du Fragen hast, wie ein Abschied in Wert und in Würde aussehen kann oder was deine und eure Rechte sind zu Bestattungen von Kindern, die im Bauch oder kurz nach der Geburt verstorben sind, dann können wir dir das Bergische Bestattungshaus mit Dirk und Anke Schumacher sehr empfehlen. Anke ist selbst Hebamme und weiß durch ihre jahrelange Erfahrung im Bergischen Bestattungshaus, was Müttern, Vätern, Eltern und Familien für den Abschied alles möglich ist und auch möglich gemacht werden kann. Das Bergische Bestattungshaus unterstützt unseren Podcast und dort ist einfach jeder Mensch gut aufgehoben. Du bist nicht allein, es gibt Hoffnung. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Marissa. Ihr Bruder Levi hat das Down-Syndrom und sie erzählt uns, wie das so ist, als große Schwester mit ihm gemeinsam das Leben zu erleben.